Okay.
Okay.
Es läuft tatsächlich super. Hier in der Provence, im Schatten, auf einer lauschigen Veranda, drin ein Proberaum, draußen wunderbare Landschaft, an der man sich nicht satt sehen kann, ein Geruch, den man nicht glaubt, weil er so schön ist und so gut. Mir gegenüber, in der Ferne bellt ein Hund, mir gegenüber sitzt Wolfgang Bachmann. Und das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, wer ist Wolfgang Bachmann? Viele in Bochum werden sie sich nicht stellen, weil sie es wissen. Für alle anderen, Wolfgang, wer ist Wolfgang Bachmann?
Du verunsicherst mich jetzt hier völlig, weil du dich so gewählt ausdrückst. Ne?
Das ist immer.
Ich soll normal sprechen und du sprichst wie so ein Nachrichtensprecher. Ey, Hut ab, ey. Ich bewundere dich.
Ich bewundere dich für viele, viele Sachen. Ich kann sie gerne auch. Ich finde, du bist ein sehr, sehr geduldiger Bandleader, ein sehr kompetenter Bandleader, der es schafft, Spannung rauszunehmen, wo sie nicht hingehört, sagen wir mal so, und Spannung reinzubringen, wo sie hingehört. Ich sehe, dass du Musiker bist. Ich meine, ich kann dir mal ausholen mit mir. Ich kenne dich vom Sehen schon recht lange. Natürlich Thea Lotzi, klar. Ich kenne dich als jemand, der bei Tatort Jazz im Publikum gerne, was hast du gerne getrunken?
Sambuca.
Sambuca, genau. Und ich kenne dich als Teil der Band von Aufführung von Markus Kiefer, den Schnulli-Abend und den, ich glaube, Billie Holiday-Abend. Und erlebe dich hier als einen wahnsinnig, ja, leidenschaftlichen, musikalischen Mensch.
Oh, das ist schön gesagt.
Ne?
Da brauche ich gar nichts drauf, solche Komplimente am frühen Morgen. Schön.
Ja.
Danke.
Und, du musst nichts hinzufügen, aber du kannst natürlich gerne.
Was soll ich, das ist
okay, ich frage dich mal.
Und jetzt wollte ich gerade einen Satz sagen, das darf ich nicht.
Okay,
mehr.
Entschuldige bitte, du darfst natürlich.
Ja, es ist wirklich eine Leidenschaft, weil es so schön ist. Und wenn man so viele tolle Leute hat, die tolle Kurse geben und die Leute alle so begeistert sind, dann ist das natürlich überhaupt gar keine Arbeit, sondern ein großes Vergnügen. Es ist sozusagen meine Leidenschaft und mein Hobby hier, diese eine Reise zu machen, die ich noch im Jahr organisieren darf, mit Musik und Theater und Impro-Theater diesmal, voll geil, ich bin ganz gerührt.
Das ist spitze.
Jetzt habe ich dich sprachlos erwischt.
Hast du, das ist super, weil ich frage mich gerade, ob ich einen Windschutz auf das Aufnahmegerät raufpoppen soll oder ob ich es jetzt einfach laufen lasse. Ich glaube, ich lasse es laufen, das ist gerade so schön.
Es gibt so einen Hauch Authentizität.
Ja, ja, und ich sag mal,
real.
Ja, real. Street Level Provence. So. Okay, ich merke nur, dass dauernd irgendwie es hin und her schwankt, die Aufnahme. Ich bin total verunsichert von der Technik. Das ist ganz, ganz furchtbar.
Wir können auch reingehen.
Können wir, aber hier ist es so schön.
Ja.
Weißt du was? Wir unterbrechen jetzt nochmal und ich mache hier einen Windschutz drauf, dann bin ich entspannter.
Sehr schön.
Bis dann. Ja, wir sind inzwischen umgezogen. Für alle, die es nicht gehört haben, wir waren gerade draußen auf einer wunderbaren Terrasse hier in der Provence, in Lumière. Jetzt sind wir in den Proberaum umgezogen, weil so schön ein lauschiger Wind auch ist. Authentizität kann man auch übertreiben, was Aufnahmen angeht. Und deshalb, Wolfgang Bachmann, ich bitte nochmal darum, dass du erzählst, wer Wolfgang Bachmann ist.
Das ist aber jetzt eine Breitbandfrage.
Ja, natürlich.
Mein Gott.
Offene Fragen stellen.
Und da könnte ich jetzt loslegen und würde jetzt eine Viertelstunde erzählen oder nur 5 Minuten oder nur 2?
Ja, das entscheidest ja du. Das ist ja.
Also wir befinden uns ja hier in der Provence auf der berühmten Workshop-Reise, der berühmten Oster-Workshop-Reise des Freien Ferienwerks in Bochum. Vom Freien Ferienwerk ist ja nicht mehr viel übrig geblieben, außer ich. Und diese Reise mache ich quasi noch immer in Reminiszenz an alte Zeiten als einzige Reise, die noch einfach von alleine immer wieder läuft. Als Selbstläufer sozusagen. Und alle, die hier hinkommen, die sind auch getrieben von einer gewissen Freude und Leidenschaft, hier in dieser schönen Umgebung Musik zu machen, Theater zu spielen, zu malen, zu trommeln, Lärm zu machen und auch das Leben zu genießen miteinander, auch faulenzen, muss gelernt sein.
Das war jetzt so ein bisschen, um die Hörer neidisch zu machen, ja, möchte ich sagen, genau.
Und das
ihr jetzt seid nicht hier, euer Problem, wir schon, unsere Freude. Und ich erzähle jetzt nochmal was, was ich gerade dir schon erzählt habe, was aber vielleicht die Hörer noch nicht gehört haben, je nachdem, wie ich das jetzt so zusammenschneide. Nämlich, dass ich dich kenne aus dem Tealozzi, vom Sehen, als jemand, der bei Tatort Jazz immer Sambuca bestellt hat, als Gitarrist und Bandmitglied bei Stücken von Markus Kiefer, über Billie Holiday, über Schnulli, über, ich glaube, das sind die beiden, die ich kenne, aber du machst auch mit Frank Hölz vom Konsortium einige Sachen. Und ich erlebe dich hier auf dieser Reise als Musiker, als jemand, der total viel Spaß hat an dem, was er tut, und als, was ich sehr bemerkenswert finde, als einen sehr versierten Bandleader, der schafft, sag ich mal, verschiedenste Erfahrungsniveaus ungefähr auf ein Level zu bringen, mit dem alle leben können. Spannung rauszunehmen, wo sie nicht hingehört, und Spannung reinzubringen, wo sie vielleicht hingehört. Jetzt die Tür zu. Da muss man sich nicht wundern. Und es geht ja auch ein bisschen darum, jetzt hier, der Anlass dieser Aufnahme, das Tealozzi, ich habe es ja schon erwähnt. Wir machen ja so eine kleine Reihe, weil das Tealozzi wird 35 dieses Jahr. Das lässt einen schaudern, ob des eigenen Alters vielleicht. Also ich, bei mir geht's so, ich meine, ich bin ja noch nicht so lange dabei, nur knappe 18 Jahre, oh Gott. Und 82 wurde es gegründet, und ich habe mir gedacht, was ist die Geschichte eines Hauses anderes als eine Sammlung von Geschichten? Und ich vermute, dass du in Bochum hier mit vielen Leuten zu tun hast und dass du auch Berührungspunkte, außer denen, die ich gerade schon erwähnt habe, mit dem Tealozzi hast. Und da würde ich gerne mal hören, welche sind denn diese?
Da muss ich ganz tief in die Vergangenheit kramen.
Super.
Aber ganz tief in die Vergangenheit.
Fantastisch.
Wenn du sagst, der Tealozzi gibt es seit 82, dann war mir 82 gar nicht so bewusst. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich damals, da war ich ja noch so klein wie du.
Ja.
Und da hatten wir irgendeine, was haben wir da gemacht? Das hieß Hartbachs Atlantenshow. Übrigens auch schon mit Markus Kiefer damals.
Der war auch ganz klein.
Der war auch ganz klein.
Ja.
Und damals war ich noch aktiv in der Jugendarbeit in Rothausen, und Markus Kiefer war einer meiner Klienten, wenn du so willst. Der turnte immer darum als Jugendlicher. Und ich habe da Zivildienst hinterher gemacht, und daher kenne ich den Markus. Und Markus hat damals in der berühmten Theatergruppe im Jugendheim Rothausen mitgemacht und hat da seine Leidenschaft fürs Theaterspielen entdeckt. Und in ganz früher Zeit, ich weiß nicht, ob das 83 war, 84, 82, kann sogar 82 irgendwo gewesen sein, um den Dreh, da haben wir ein Rocktheaterstück entwickelt, das hieß Hartbachs Atlantenshow. Und ich glaube, die Premiere von diesem Stück haben wir im Tealozzi aufgeführt, damals schon. Da gab es noch die Leute, die jetzt überhaupt nicht mehr da waren. Ich glaube, da war die Zeit von Willi Tomczyk und wer weiß welche Theater. Ich glaube, Kratzbürste haben da auch geprobt. Ne? Mit
Krischer Ola.
Leuten, die du vielleicht kennst oder auch nicht. Ich habe sie alle vergessen. Das ist ja schon ewig her. Da ist die Gnade des Vergessens über mein Gedächtnis gekippt. Ne? Aber da haben wir tatsächlich unsere Premiere, soweit ich mich recht erinnere, im Tealozzi gemacht. Und wir haben uns gewundert, warum es dann doch Beifall gab. Für ein sehr tolerantes Publikum im Tealozzi. Ich habe es geliebt.
Wie sah das aus? Gab es die Siedlung noch? Oder gab es da noch Häuser? Oder ist es wie heute, wo du einfach dieses Schulgebäude hast?
Ja, 82 war, aber keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ist schon so lange her. Aber es gab das Haus als Haus. So, ich meine auch alleinstehend. Aber wieder genau, weiß ich nicht mehr.
Okay.
Auf jeden Fall gab es das Haus schon. Es war schon gefüllt mit Theatergruppen, mit Gruppen. Es war schon was los. Es war, glaube ich, die Anfangszeit.
Dann, wenn wir schon auf Zeitreise sind, dann ein kleines sinnliches Erlebnis. Vielleicht kannst du dich erinnern, wie du das erste Mal vor diesem Gebäude standst. Was hast du, wie kam dir das vor?
Da habe ich keine Erinnerung. Naja, tut mir leid, Philipp.
Ist überhaupt nicht schlimm, es ist 35 Jahre her.
Ja, ich kann dir keine atmosphärischen Schilderungen leisten. Wir waren sehr nervös natürlich, wir waren jung. Wir wollten reich und berühmt werden, dann noch nicht mal das. Und wir waren sehr konzentriert auf die Vorstellung.
Wie viele Leute wart ihr?
Weiß ich nicht. Wir waren im Moment also die fünf.
Okay.
Fünf, sechs Leute waren wir. Und haben schlechte Musik gemacht und eine schlechte Inszenierung. Aber wir hatten viel Spaß und irgendwie das Publikum auch. Selbstgeschriebene Songs. Und es ging darum, dass ein Außerirdischer auf die Erde kommt und sich das ganze Spektakel anguckt und im Rahmen einer Erlebnisurlaubsreise diesen Planeten Erde bereist. Und hat dann verschiedene Erlebnisse, selbst die habe ich vergessen mittlerweile.
Okay.
Ja, und das war im Terlotzi die erste Aufführung, nachdem wir dann ein paar, sogar noch im Rahmen des Rocktheaterfestivals in Gelsenkirchen, haben wir auch gespielt. Damals selbst die habe ich wieder vergessen. Mein Gott, das ist ja schrecklich, dieses Vergessene. Ich habe alles vergessen. Auf jeden Fall fing das an im Terlotzi. Wunderbar, schön.
Und danach, ich meine, in 35 Jahren passiert ja viel und die Wege von dir und dem Terlotzi haben sich ja bestimmt noch ein, zweimal gekreuzt.
Ich könnte die Namen alle sagen. Wir haben dann, 1984, haben wir unseren Verein das Freie Ferienwerk gegründet. Auch als Gründungsmitglieder mit Leuten aus dem Terlotzi-Umfeld. Und deshalb ist es beim Freies Ferienwerk, viele kennen das ja nicht mehr, aber manche kennen es dann doch. Wir haben Jugend und hinterher Familien und auch Workshop-Reisen gemacht. Ganz abgefahrene Geschichten. Und waren einfach von Kontakten, waren eben viele dabei, die in Terlotzi auch aktiv waren. Und wir haben, die Terlotzi ist tatsächlich unsere Erbnachfolge. Also falls es den Verein nicht mehr gibt und das Vereinsvermögen aufgelöst werden sollte, steht in unserer Satzung als begünstigter das Terlotzi. Wenn es dann noch was zu holen gäbe, würde das Terlotzi das kriegen.
Oh,
ist das nicht romantisch?
Das ist total romantisch. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass ein Verein dem anderen was vererben kann, gewissermaßen.
Ja, du musst ja, wenn der Verein aufgelöst wird und das Vereinsvermögen darf ja nicht auf die Mitglieder aufgeteilt werden, weil du ja keinen geldwerten Vorteil erzielen kannst, und dann musst du eine Organisation da reinschreiben, die quasi das erbt.
Oh Mann, das ist.
Und das ist das Terlotzi tatsächlich.
Also sollte es das Freie Ferienwerk irgendwann nicht mehr geben?
Und sollte es noch ein Vermögen des Freien Ferienwerkes
noch entscheidender
geben, entscheidend, dann würde das Terlotzi davon die Nutznießerin sein.
Wenn sonst, ja.
Weil eben viele, also Gründungsmitglieder auch. Ich kann die Namen denn nicht mehr, ich müsste nachgucken. Jetzt bin ich auch so unter Spannung.
Verstehe, ja.
Und vergesst es. Einer von denen ist jetzt Kulturamtsleiter in Gelsenkirchen.
Bandelow?
Ja, der Volker, natürlich. Volker
Bandelow. Den Namen kenne ich von Axel.
Ja, natürlich. Und Volker Bandelow war auch Gründungsmitglied oder ist immer noch ist Gründungsmitglied. Und daher kommen natürlich dann die ganzen Verbindungen.
Und das Freie Ferienwerk bist jetzt hauptsächlich du?
Ja, bin nur noch ich, weil wir auch nichts mehr machen. Das war im Zuge der, verschiedenen Ereignisse, die Einführung des Euro, die Billigflugreisen und alles. Irgendwann hat sich alles mal überlebt und auch unser Reiseangebot wurde dann nicht mehr so angenommen. Bis auf eben diese Osterreise, auf der wir uns jetzt gerade befinden. Und die Wurzeln dessen waren auch, also ich kann am Anfang, wir haben 84 haben wir uns gegründet, dann haben wir lange Zeit nur an Jugendgruppen Ferienhäuser vermietet und haben dann 87, 88 angefangen. 88 war die erste Workshop-Reise für junge Leute, für junge Bands, die bei uns proben konnten und Aufnahmen machen konnten. Damals noch mit Vierspur, das haben wir aber schnell aufgerüstet, sodass wir dann 1991 tatsächlich, und da kommen wir auch wieder zum Terlotzi zurück. Das war die ersten Workshop-Leiter, habe ich über das Rockbüro Wuppertal. Dieter Gorni hat mir dann Workshop-Leiter für den Rock-Workshop vermittelt. Und da haben wir richtig in die Vollen gehauen. Da waren wir mit 80, 90, 120 Mann im abgewrackten Kloster an der Atlantikküste und haben mit 3 Proberäumen, ein 8-Spur Tonstudio und Workshops über Gesangstechnik und Marketing und solche Sachen angefangen. Und schon im zweiten oder dritten Jahr kamen dann Heike und Uwe, die sind ja auch bekannt, kamen dazu und haben dann da eben diese Workshops gemacht. Uwe hat den Aufnahmeworkshop gemacht und Heike dann eben Gesang und hat das alles betreut. Und da kam wieder im Grunde, wurde der Ball wieder zum Terlozzi gespielt. Dann ganz kurz der Aufriss, wir haben dann ein paar Jahre lang diese Rock-Workshops gemacht, bis dann, dass ich das erste Jahr auch über Deutsch-Französische Jugendwerk einen nicht unerheblichen Förderungszuschuss gekriegt hätte, denn genau in dem Jahr gab es keine Nachfrage mehr, weil die alle ihre Tonstudios im Keller hatten und irgendwie auch die Welt sich geändert hat. Bis dahin hatten wir, so war ja die Zeit der Wende, da kamen ja die Rockbands aus Ostdeutschland, Leipzig, Frankfurt, Oder und so, da haben wir sehr viele Zusammenarbeit gehabt. Und bei uns war wirklich in diesem abgewackten Kloster so deutsch-deutsches Treffen. Ne? Aus dem Osten, das waren alles so Metal-Bands, lange Haare, schnelle Gitarren. Und da hatten wir dann 130 Leute, ein einziges Chaos. Wir konnten fast 3 Wochen noch für kleines Geld da verbringen und haben fast 3 Wochen lang nur Krach gehabt in 3 Proberäumen. Zeta und Mordio mit Theater, mit Gauklern, mit abgefahrene Zahl. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wurde auch, wenn ich das sagen darf, viel getrunken und viel gekifft. Darf man das sagen?
Ich glaube, das darf man sagen, ja.
Ist ja vorbei, tut ja keiner mehr.
Ne? Nee, das tut ja keiner mehr. In unserem Alter schon mal gar nicht.
So, und das, was davon übrig geblieben ist, nachdem du keine Kundschaft mehr hatten, hatten wir aber unseren Familienbereich relativ gut ausgebaut und haben dann, und da kommt ihr ja im Grunde ins Spiel auch wieder irgendwann, Anja und, ja, Anja eigentlich mehr, du ja noch gar nicht.
Nee, ich noch nicht.
Da war Anja mit ihrer Mutter auf einer Workshopreise von uns in der Toskana, wo auch Heiko und Uwe sehr federführend mit waren und wir haben ja zusammen das Konzept dieses etwas professionellere, an junge Leute orientierte Workshop-Programm, wo man richtig Studioaufnahmen gemacht hat, abgespeckt und das quasi als Urlaubsanimationsworkshops ein bisschen runtergebrochen. Und das haben wir dann auch lange, lange Jahre gemacht mit Heiko und Uwe, die den Tasitro entwickelt haben, Tanzen, Singen, Trommeln mit großem Erfolg. Dann war ja mein Gott, aus dem Terlozzi immer mal wieder, ob das Bauchtanz war oder Impro-Theater, der Knut Kalbertot hat auch, und das ging auch alles über die Terlozzi-Schiene, wobei die Heike da sehr, sehr rührend war und immer wieder jemand reingebracht hat, der dann einen Workshop gemacht hat. Und ich glaube, diese Impro-Theater-Kurs mit Knut Kalbertot hat die Anja, glaube ich, auch da mit ins Spiel gebracht, die jetzt hier auf dieser diesjährigen Reise diesen wunderschönen Impro-Workshop machten.
Das stimmt. Sie erzählt, ich werde sie wahrscheinlich auch noch fragen, aber um das vielleicht vorwegzunehmen, dass sie eben da bei dieser Reise das erste Mal wirklich in einem Mikrofon gesungen hat, was sie vorher nie in Erwägung gezogen hat. So. Und ja, dass das auch so eine kleine Initialzündung war, sag ich mal. Ich meine, da kam ja später noch 2 Chansonprogramme später und so, aber eben auch diese Impro-Geschichte und es verzahnt sich alles so. Ich meine, ich habe gehört, Giampiero war hier auch schon mal, der inzwischen halt auch im Terlozzi recht aktiv ist, genau wie in Essen oder wo auch immer, überall eigentlich im Ruhrgebiet. Markus Kiefer war, glaube ich, auch hier. Sehr, 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 sehr schön, dass diese netzwerkartigen oder fast schon, Netzwerk, also diese Verknüpfung letztendlich. ist wahrscheinlich auch, wenn man in spezielle Lokationen geht, in Bochum, dass man da halt auch Leute trifft, die auch alle irgendwie miteinander irgendwas zu tun haben. Boskop oder was auch immer, so. Aber wir schweifen total ab. Es geht jetzt überhaupt nicht. Mich würde noch mal was von dir interessieren, und zwar die Liebe zu Musik, um es mal richtig pathetisch jetzt auszudrücken. Wo kommt die her? Wann gab es so eine Initialzündung? Fandst du das immer schon super?
Ja, ich habe dir erzählt, wir haben Hardbachs Atlantenshow gemacht. Also da hatte ich das, war ich noch nicht mit dem freien Ferienwerk beschäftigt. Ne? Und das machst du, weil du Spaß daran hast. Ne? Weil Musik ist ja eine wichtige kulturelle Ausdrucksform. Ne? Ich sage immer, der Mensch, was hat er? Der braucht Fressen, Saufen, ein bisschen Vermehrung. Und sobald er das alles hat, ja, dann bemalt er die Höhlenwände oder klopft auf irgendwelche Baumstämme. Das heißt, Kultur ist ja ein unmittelbarer Bestandteil des menschlichen Seins, das als vorweg, als minimalphilosophische Aussage. Und da ist es natürlich logisch, wenn du gewisse Talente in dir schlummern siehst, ne, dass du die ausbaust und die auch dann lebst. Und bei mir ist es eben, weil ich nie malen kann, muss ich eben halt Musik machen. Malen wäre auch schön gewesen, kann ich Schnitt. Ne. Als Schauspieler, ich kann mir die Texte nicht merken, fällt halt auch raus, was bleibt? Gitarre spielen.
Ja, aber du spielst auch nicht nur Gitarre.
Ja, ich singe, bist aber nun schlecht. Also Mann, mir macht es Spaß, aber ich traue mich auch, ne? Auch das dauert eine Zeit. Ich habe lange gebraucht, bis ich in der Öffentlichkeit mich getraut habe, zu singen am Mikrofon und wie auch immer. Bin ich ein Spätzünder. Eine Gitarre ist ja einfach, legst du dir auf den Bauch und klimperst ein bisschen rum, schon ist schön. Aber Singen ist natürlich immer Körperarbeit, man gibt viel mehr von sich selber preis. Der Lustgewinn ist natürlich viel größer, wenn du schön singen kannst, weil der ganze Körper vibriert und du gibst von dir was preis. Und wenn das dann auch noch, das, sagen wir mal, gutiert wird, ist das schon eine schöne Sache. So, das ist also ein großer Lustgewinn, einfach macht Spaß. Und da ich nichts anderes kann, ist Musik eben eher so mein kulturelles Spielfeld. Und bei Musik ist eine Sache, die vielleicht beim Malen, Theater ist ähnlich, du hast ja immer eine kommunikative Situation. Wenn du mit anderen Musik machst, sind immer andere dabei, und zwar unmittelbar im Moment. Mhm. Musik ist immer im Moment. Wir klammern mal die Aufnahmen raus, aber die Aufnahmen, wenn du Plattenaufnahmen machst, sind das ja auch immer nur Momentaufnahmen. Mhm. Musik ist immer nur im Hier und Jetzt. Und Musik mit anderen ist immer Kommunikation. Musik ist immer scheiße, wenn die Leute sich nicht zuhören, und ist immer geil, wenn sie ein bisschen was können, mal so ein gewisses Handwerk gehört dazu. Aber wenn sie sich zuhören und sich daran freuen, dass der andere auch schöne Töne produziert und ich liefere meine noch dabei, und dann wird alles noch schöner. Also das ist eigentlich eine optimale Kommunikationssituation. Wenn wir alle zuhören und zusammen was spielen, dann kriegen wir was mehr größer ist als der Einzelne. Und der Einzelne aber trotzdem ein ganz wichtiger Bestandteil, also Trivialphilosophie.
Ja, aber schön. Ich meine, da trifft Musik, ja, hast du schon gesagt, es ist wie Impro-Theater. Man hört sich zu, man sagt ja zu allem, jeder tut noch was dabei, und man baut zusammen dieses Haus, um noch ein
Bild alleine zu formen. Genau, alleine geht das nicht. Nee. Impro-Theater nur mit dir selber ist Stand-Up-Comedy oder ist was anderes. Irgendwie, aber wenn dann noch welche dazukommt, die dir wieder Worte geben, klatsch, 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 dann entwickelt sich eine Dynamik, die allein nicht herstellen kannst. Ja. Ähnlich wie bei Musik.
Gibt es eine Musikrichtung, die du bevorzugst?
Ich würde Jazz lieben, und ich würde Jazz spielen. Und dann sagen wir es anders. Ich möchte gerne Jazz können. So richtig, diese Hülle und alle diese verrückten Skalen, die spielen, um die dann hinterher nicht zu spielen.
Aha, aha.
Weil die Gefahr ist immer, wenn man zu viele Töne kennt, und so spielt man auch zu viele belanglose Töne und suhlt sich so in seinem eigenen, wie auch immer. Also Jazz würde ich gerne können. Finde ich geil, die Rhythmik und das alles und diese Töne und das Improvisieren. Jazz ist ja auch improvisierte Musik. Also das kann ich aber nicht so, weil ich so ein toller Musiker bin ich jetzt nicht. Beim Blues brauchst du nur drei Akkorde, ist ähnlich wie Jazz, aber auch improvisierte Musik. Und da kann ich mich dann sicherer bewegen. Ansonsten habe ich da keine volle Musik, gut gespielt und ernst gemeint. Und dann ist eigentlich egal, sogar Schlager wäre mir egal, wenn er nicht, ja, sagen wir, belanglos aus der Retorte gebastelt wird, sondern da einer ist, der das wirklich mir was sagen will. Mhm. Und wirklich da Spaß dran, dann kann ich auch Schlager ertragen. Was ich nicht ertragen kann, sind die neuen, aber das schweift jetzt ab hier. Da, wo man nicht cut, schneid das raus. Da man hasst gerade auf die neuen deutschen Singer-Songwriter. Aber
das, ne, doch, das finde ich interessant. Raus. Sag mal, wieso? Wieso? Was meinst du damit?
Ey, es gab ja jetzt vor kurzem das Böhmermann-Spezial von Neo Magazin Royal, wo er diesen Max Giesinger sich exemplarisch vorgenommen hat als Echo-Preisträger, um die neue deutsche Singer-Songwriter-Szene zu entlarven, mit welchen Worthülsen die. Und das ist mir, es hat mich das ganze letzte Jahr bewegt, diese Worthülsen, diese Befindlichkeitsquark, der mir dann immer mit vier Akkorden ins Ohr geschraubt wird, mit O-O's und A-A's, und ich musste es ja immer ertragen, und meine Gitarrenschüler kamen dann immer mit, wir sind 80 Millionen, dann musste ich das mit denen noch spielen. Es hat mich so aufgebracht auf die Palme, diese Scheiße da immer zu spielen, diese durch den Wolf gequirlte Vier-Akkorde-Harmonie mit diesen komischen Gitarrenklängen, die immer ritt, 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 da oben drüber gekleistert werden, immer die gleichen Sounds und diese Befindlichkeit, dieses Leiden, was sie haben für Probleme, die keine sind, diese fürchterlich. Und jetzt kommt dieser bekloppte Böhmermann, Hut ab. Er hat es so auf den Punkt gebracht, ich liebe ihn dafür, und hat dann meinen ganzen Zorn in diesem Beitrag sublimiert. Ein Traum. Ja, also das ist im Augenblick meine Hass, meine musikalische Hass, mein Hassfokus. Aber auch den kann ich da, es gibt ja ein paar Tufte, einmal gut, aber dann machen sie immer wieder dasselbe, um auf den Erfolg anzuknüpfen, den sie schon mal hatten. Dann ist der erste, ich möchte mal 1000 Mails schicken, war noch geil. Aber der ganze Quatsch, der dann danach kommt, ist immer wieder nur, ich versuche dann mit ähnlichen Strickmustern wieder kommerziellen Erfolg zu kriegen. Und da könnte ich drauf kotzen dann.
Gibt es denn was im Gegenteil, was dich nicht zu Hasstiran, sondern zu Lobeshymnen im Moment anspricht an aktueller Musik?
Also an aktuelle Musik, die im gleichen Genre sich bewegen, aber mit viel intelligenteren Texten und auch musikalisch ein bisschen ruppiger. Unmöglicher Name, Annenmay Kantereit heißen die. Die finde ich geil.
Okay.
Du musst mal gucken. Ich sage nur ein Exemplar. Ich kann mir die Namen dann nicht merken. Gibt schon eine ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge geile, die auch ein bisschen kritischer sind, die nicht nur mit diesen vorgefassten Bildern operieren, die immer wieder vorkommen. Die Annenmay Kantereit, hört ihr an, machen abgefahrene Texte, so ein bisschen wie Element of Crime, so ein bisschen so diese Geschichte. Die sind ja alte Männer, ne? Aber dieses schon lyrische Umgehen mit Text. Wenn ich sage, wir sind 18 Millionen, also erst sind wir 4, dann sind wir 5.000, dann sind wir 18 Millionen, und der Sinn des Lebens ist, wir gehen abends in den Kneipe und kicken uns gut dann hinter die Binde, und dann sind wir, Herr, was soll das, der Quatsch. Also sag mal, es gibt schon ein bisschen komplexere Themen, die man besiegen kann. Und ich finde, Annenmay Kantereit sind junge Burschen, die das sehr schön machen.
Wenn diese Reise vorbei ist hier in die Provence, wir sind wieder zu Hause im wunderbaren Ruhrgebiet, in Bochum, Herne, Dortmund, wo wir alle herkommen, was wirst du dann als nächstes tun?
Ich werde erstmal in die tiefe Depression verfallen und alle vermissen, die hier waren.
Und danach?
Und dann freut man sich drauf, und dann gibt es vielleicht ein Nachtreffen, und dann sagen wir, okay, nächstes Jahr sind wir alle wieder dabei und noch viel mehr, weil das so geil ist. Ja, und dann haben wir am 28. gleich unseren Auftritt Leonard Cohen, mache ich mit meinem Sohn und dem Giampiero, haben wir ein Leonard Cohen-Programm, und da sind wir im Augenblick ziemlich mit unterwegs, verhältnismäßig. Und
wo spielt ihr das dann?
Im Theater der Gezeiten, in der Speckschweiß, Schmechtingstraße 40, 20 Uhr am 28.
In welcher
Stadt? In Bochum natürlich.
In Bochum
Theater. Natürlich.
Entschuldigung.
Ja, natürlich.
Furchtbar, ja. Ja, das heißt, da kann man hingehen, wenn man A, Leonard Cohen mag, B, mal wissen will, wie sich der Besitzer dieser wunderbaren Stimme gibt, also nicht meiner, sondern der anderen Stimme, und danach so?
Ja, dann geht das Leben weiter.
Was bedeutet das? Wir sind 80 Millionen, wir gehen in die Kneipe. Und
ja, nur, natürlich, ich gehe des Öfteren ins Biercafé oder ins Jago mit meiner lieben Freundin Meg, der Sonnenschein meines späteren Lebens, die ich noch gefunden habe und sehr glücklich bin. Und die liebt es dann mal vor die Haustür zu gehen. Wir leben kurz hinterm Schauspielhaus. Da heißt, wir haben fußläufig gleich zwei Kneipen. Einmal das Biercafé, einmal das Jago. Im Biercafé sind ja auch, da werden wir auch spielen. Haben wir auch schon zu öfteren gespielt. Die haben ja mittwochs immer Live-Programm. Habe ich dich noch nie gesehen übrigens. Wie kann das kommen?
Ich habe ein Kind. Ich komme selten raus.
Das ist wie so eine Krankheit, ich habe Kind.
Das, irgendwie ist Krankheit so negativ konnotiert, aber ich komme nicht raus.
Ja.
Weil ich dann auch sehr müde bin. Und dann auch sage, habe ich ganz ehrlich Lust, mir heute Theater anzuschauen? Es ist schlimm. Es ist, ich will lieber schlafen. Und das mache ich dann auch nicht, aber bin dann immerhin zu Hause und erfreue mich dann, zu Hause zu sein. Jetzt geht's schon wieder über mich, das sollst
du. Ja, aber ist doch schön, du bist ja der Interview, wir haben doch Kommunikation.
Und selbstverständlich, natürlich.
Du musst ja keine Einbahnstraße machen.
Ja, ich dachte immer, dass es gut ist, wenn ich mich da möglichst rausnehme, weil es geht ja darum, den Gästen ein rotes Samtkissen zu bereiten, auf denen die Juwelen, die sie nun mal sind, glänzen
können. Ach, schön gesagt. Ja, du bist ja doch auch ein Juwel. Und es ist ja schön, dass wir hier in dieser Reise 32 Juwelen haben. Und du bist doch auch ein Teil davon.
Natürlich, aber
und ein,
immer
ein,
aber sagen, ein, ganz schlimm.
Ja, aber auch ein mir sehr angenehmer Teil, was ich sehr schön finde.
Ja, wir gehen uns ganz oft aus dem Weg und wir gehen miteinander. Das ist Weg, fantastisch.
Ich wusste, du willst mich interviewen, dachte ich, da kommt der Philipp wieder schnell weg. Nein, aber es ist ja wunderbar, ihr strahlt hier so eine wirklich so eine schöne Atmosphäre auf und seid immer dabei. Und hier, wo wir hier diese Texte improvisiert haben, ein Traum. Nein, ihr
das war schön,
eine richtige Bereicherung, seid ja auch du. Und wenn ich noch euer Blach da sehe, da geht mir doch auch das Herz auf. Und natürlich hat mein Kind. Man hat Kind, aber es gibt ja auch nichts Schöneres.
Ne? Nee.
Irgendwie hat er doch, als der da so rauskam, ne, so in die Welt kam, und dann auf einmal ist der da. Das gab für mich keinen berührenden Moment in meinem ganzen Leben, als der, wo ich meinen Gürtel, der jetzt auch schon ein bisschen größer ist, ja ein bisschen her, dann auf meinen Arm hatte. Ich bin emotional in einen abgedrehten Hyperspace abgedriftet. Und das war für mich der berührendste Moment meines Lebens.
Ja, es ist wirklich dieses, hier fängt jetzt was an. So. Und irgendwas anderes endet und irgendwas fängt an. Und das ist beides gut. Und das ist, ich konnte es mir nicht vorstellen.
Naja,
ich kann es immer noch nicht. Ich kann es mir vorstellen, kann ich es mir nicht. Ich kann es nur leben.
So. Und dann guckst du, da hast du dieses Würmchen da und der fängt an zu sprechen. Aber da ist so viel Emotion halt drin.
Ja, genau.
Ist so. Geil. Aber jetzt wieder weg von
ja,
dir.
Ja,
ne?
Du hast
Kind,
jetzt,
das ist keine Krankheit.
Genau.
Und wir sind hier trotz Kind. Und
also wir haben uns gerade beschwert, dass Befindlichkeitspoesie jetzt...
Ja gut, aber das ist ja real Befindlichkeit.
Genau, real.
Ne? Ja.
Und wir schreiben keine Songs drüber.
Da nein,
kann man ja auch dankbar sein. Okay. Ich glaube, das ist so ein Tiefpunkt, wenn Leute Songs über ihre Kinder schreiben. Das ist für die interessant, aber vielleicht nicht unbedingt für...
Die armen Kinder. Jeder weiß, wer gemeint ist. Fürchterlich.
Tja. Okay, kurze Frage zum Schluss. Beatles oder Stones?
Die Purple.
Sehr schön. Danke für diese Antwort. Ach, und eine Sache habe ich noch. Wenn dein Leben verfilmt wird, ne? Daneben wird verfilmt und du hast ein Mitspracherecht, du kannst casten. Wer sollte dich spielen?
Boah. Ich glaube, keine Sau würde auf die Idee kommen, um mein Leben einen Film zu schreiben.
Du hast so viel Kohle, du kannst jeden bezahlen und der wird das nicht ablehnen. Wer sollte dich spielen?
Mein Gott, ey, wie entlarvend. Ich finde George Clooney schon ziemlich geil. Ne?
Ja, ist doch super, ist doch eine Antwort.
Ja, aber trivial.
Nö,
Ich stehe, manchmal darf man ruhig real trivial sein. George Clooney ist ziemlich geil. Ne? Ich finde, der sieht ziemlich gut aus. Wenn ich aussehen würde wie George Clooney, wäre das nicht verkehrt. Ne?
Vielen Dank. Weil die meisten, ich sag mal ganz ehrlich, geben so Antworten wie, ja, ich selber oder so. Und das ist so ein bisschen auf die sichere Seite, finde ich. George Clooney ist doch mal eine Ansage.
George Clooney, okay.
Okay, super. Ja, es ist wie in einer guten Impro-Szene oder bei einem Song, haben wir gestern bei der Probe gesehen, ein Ende zu finden. Ist ja auch eine Herausforderung, sag ich mal. Und deshalb suchen wir es nicht, sondern wir lassen uns vom Ende finden. Werte Zuhörerschaft, vielen Dank. Bis demnächst. Wir hören uns. Willst du noch was sagen?
Nein, ich sag nur vielen Dank für diese Aufmerksamkeit. Und es war sehr schön mit dir. Schneid das raus.
Natürlich. Selbstverständlich. Zwinker. Tschüss.